Willkommen zu einer neuen Folge von Drunter und Drüber mit Christian Drunter-Redl
und Matthias Drüber-Stelzmüller.
Wir haben heute uns das Thema Risikomanagement ausgesucht, weil wir beim letzten Podcast draufgekommen sind. Aber wir haben ein paar Geschichten erzählt, wo vor allem bei mir das Risikomanagement versagt hat, bei uns beiden. Und eigentlich sind wir sehr bedacht auf das Risikomanagement. Bei allen unseren Projekten spielt Risikomanagement eine große Rolle. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir jetzt noch hier sitzen, weil wir machen jetzt, sag ich mal, tendenziell eher Sachen, die vielleicht aus der Norm fallen und vielleicht ein bisschen exponierter sind. Und trotzdem halten sich bei uns beiden Verletzungen und grobe Unfälle und Probleme eigentlich sehr in Grenzen. Beziehungsweise ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine schwere Verletzung hatte. Ich hoffe, es bleibt doch so. Und das ist natürlich dem Risikomanagement geschuldet. Aber erzähl mal, Christian, wie gehst du das an, wenn du was Großes vorbereitest, einen Weltrekordversuch, eine Reise? Was verstehst du unter Risikomanagement?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also zuerst einmal ist ganz wichtig, weil ich glaube, dass den meisten Menschen ja glauben, dass Extremsportler das Risiko lieben. Ich glaube, genau das Gegenteil ist eben der Fall. Die Leute glauben immer, wir suchen das Adrenalin und den Kick und wenn wir es überleben, ist es gut. Wenn wir es nicht überleben, haben wir Pech gehabt. Ich bin dann davon überzeugt, dass es solche Extremsportler gibt, aber die sind für mich eben schlechte Extremsportler. Und nicht unbedingt die Beispiele, die man anführen sollte. Die wirklich guten Extremsportler sagen von sich selber eben auch, dass sie Risikomanager sind. Das heißt, man muss sich zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sicher sein, dass alles funktioniert, was man plant. Also ein hundertprozentiges Risiko gibt es eh nie. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, die Chance ist für einen Tauchgang 50-50, dann muss ich leider sagen, ich mag es nicht. Sondern ich für mich selber brauche die Sicherheit von 95%. Dass es erfolgreich und gut funktioniert. Mhm. Ja, wie gesagt, Restrisiko haben wir immer, ist halt das eine oder andere Mal ja schon passiert. Aber selbst wenn etwas Schlimmes passiert, ist es ja noch immer abgesichert. Ja, also ich muss sagen, bei einem Tauchgang habe ich nie das Gefühl, dass ich mit meinem Leben spiele oder sonst irgendwie was Schlimmes passieren kann. Mhm. Sondern es ist ja auch die Sichtweise. Das Interessante ist, wenn ich meine Kurse mache oder meine Vorträge halte, sage ich immer, dass das Freitauchen für mich persönlich der sicherste Sport auf der Welt ist. Dann schaut jeder mal. Ja, weil da denkt sich, hey, da gibt es Unfälle und das ist immer Extremsport und selbst unter Extremsportlern ist es ja der extremste Extremsport. Aber wenn man das einmal so aus meiner Sichtweise betrachtet, denkt man halt dann vielleicht auch anders drüber nach, weil sobald ich im Wasser bin, kann ich mir keine Knochen mehr brechen. Das heißt, Skifahren ist für mich viel gefährlicher. Wenn ich im Wasser bin, kann ich mir keine Muskeln oder Bänder reißen. Ja, also das Fußballspielen viel gefährlicher. Das Einzige, was mir passieren kann, ist eine Bewusstlosigkeit und das habe ich schon mal in einer vorigen Folge erklärt, das ist eine reine Schutzmaßnahme vom Körper, ja, damit ihm das Gehirn länger mit Sauerstoff versorgt werden kann. Also ist das auch keine gefährliche Situation, es sei denn, man macht es alleine. Ja, also wenn du jetzt eine lade Luft anhältst und du würdest bewusstlos werden, dann ertrinkst du, dann stirbst du und damit hat es diesen negativen Touch. Ja, aber das würde ich niemals tun. Ich würde niemals alleine ins Wasser gehen und die Luft anhalten, sondern ich habe immer jemanden dabei, der quasi aufpasst, dass wenn dieses Szenario eintritt, diese Person mir sofort helfen kann und damit ist auch diese Gefahr, selbst wenn sie eintritt, ja schon wieder eliminiert. Ja, und das ist eigentlich Risikomanagement, ja, dass man sich halt im Vorfeld genau überlegt, was kann alles theoretisch passieren. Was kann ich schon durch eine gute Vorbereitung im Vorfeld eliminieren? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tauchgang nehme von 2-3 Minuten, dann ist die Vorbereitungszeit 6 Monate, ja, wo du trainierst, wo du dich vorbereitest, organisierst, wo du schaust, wo ist denn das nächste Krankenhaus, wie komme ich dorthin, wenn wirklich was passieren sollte. Ich gehe alle Szenarien durch im Training mit meinen Sicherungstauchern. Das heißt, da sitzt jeder Handgriff, sollte ich bewusstlos werden. Wie schnell bin ich dann an der Oberfläche? Wie schnell ist der Arzt bei mir? Diese Handgriffe werden alle trainiert. Und damit steigt ja auch mein Selbstvertrauen und mein Selbstbewusstsein. Ja? Und je höher mein Selbstvertrauen und mein Selbstbewusstsein in mich selber ist, desto geringer ist ja wieder die Chance für eine gefährliche Situation. Ja, weil je entspannter du bist, wenn du was Extremes machst, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt einmal was Negatives passiert. Das Problem ist natürlich immer, ja, dass wenn etwas passiert, auf das du nicht vorbereitet bist, dass dir das dann aus der Bahn wirft. Ja,
und kommt drum, die Panik.
Genau. Und deswegen ist es für mich halt eine wichtige Message. Ja. Gelegentlich sollte sich jeder Mensch aus seiner Komfortzone bewegen. Ja. Ich habe so das Gefühl, auch vielleicht durch die Pandemie und so weiter, dass die Leute halt eher in ihrer Komfortzone bleiben wollen, ja nicht anecken, irgendwas.
Ich glaube, es war schon lange davor so, und ich glaube, deswegen haben wir auch in der Pandemie überängstlich reagiert im Vergleich zu, ich habe es jetzt beim Reisen angemerkt, und ich bin auch während der Pandemie gereist. Wäre ich jetzt wahrscheinlich gesteinigt dafür, aber es war halt spannend zu sehen in manchen Ländern, wo die Probleme viel größer wiegen und wo es andere Probleme gibt.
Ja.
Denen war das Coastals wurscht, de facto. Ja. Und das war spannend zu sehen eben, ja, wie geht man damit um?
Aber das Problem ist halt, wenn du nur in deiner Komfortzone bleibst, ja, dann wird deine Komfortzone immer kleiner.
Mhm. Genau.
Und dann passiert irgendetwas Negatives, ja, wie jetzt zum Beispiel eine Teuerung oder was auch immer, und die Leute werden sofort aus der Bahn geworfen, ja. Wenn du aber gelegentlich freiwillig an deinen Grenzbereich gehst, ja, und nur dort entsteht Wachstum und Learning, ja, dann wird deine Komfortzone immer größer. Und je größer deine Komfortzone ist, desto entspannter und freier ist einfach dein Leben. Mhm. Und deswegen muss ja nicht gleich jeder jetzt Extremsportler werden, aber ich sage einmal, wenn du, ich hasse kaltes Wasser, also für mich wäre jetzt schon ein Grenzbereich zum Beispiel jeden Morgen kalt duschen. Das würde völlig ausreichen. Ja. Du willst Sport machen, ja, dann mach halt Sport.
Ja. Ja. Ist ja für jeden was anderes. Du, ich kann mich erinnern, genau. Es war ganz spannend, wie wenn wir uns mit unseren Extremsportkollegen treffen, was ich, mit dem Sebastian Steutner, mit dem Felix Baumgartner, mit dem Franz Müllner. Jeder, oder für uns ist das, was der andere macht, wirklich extrem und angsteinflößend, aber das, was jeder selbst macht, ist so das Normalste auf der Welt, gefühlt. Ist jetzt die Frage, was ist für wen normal? Aber ich glaube, da hat jeder seine eigene Schmerzgrenze, seine eigene Toleranz, und da muss halt jeder für sich herausfinden, wie geht er drüber. Für manche ist es vielleicht zum Beispiel die größte Angst, vor einem größeren Publikum zu sprechen.
Genau.
Das, was du zum Beispiel machst, Vorträge halten oder was jetzt auch ich teilweise mache. Und dann ist es halt vielleicht okay, muss ich mal vor 5 Leuten sprechen, vor 10 Leuten sprechen und da halt diese Barriere verschieben. Ich kann mich erinnern, für mich war es zum Beispiel in der Schule, war immer so die Angstsituation, Referat zu halten, vor der Klasse stehen und sprechen. Ich habe gemerkt, das Herz schlägt, der Kopf wird rot. Mein großes Glück war, das Umfeld hat es nicht gemerkt. Ich kann mich erinnern, zu mir hat damals eine Lehrerin gesagt, ich muss aufpassen, dass dieses Selbstbewusstsein nicht wie Arroganz wirkt. Und so spannend, diese Dissonanz, weil für mich war das Empfinden ganz anders. Und das hat mir dann aber langsam Selbstvertrauen gegeben, dass ich wirke gar nicht wie der größte Trottel, der das jetzt macht. Und so funktioniert das, man lernt das und es wird immer besser.
Aber vielleicht hat es gar nicht so Unrecht mit der Arroganz. Wobei auch das ist ja wieder ein spannendes Thema, weil die Leute, wenn du Selbstbewusstsein hast, wird das oft verwechselt eben mit der Arroganz. Und das ist eben das Fatale. Also ich glaube, dass wir beide vielleicht den Eindruck draußen wecken, dass wir arrogant sind. Ja? Aber in Wirklichkeit haben wir nur ein relativ großes Selbstbewusstsein, weil wir eben schon eben genau diese Dinge gemacht haben, genau diese Erfahrungen gesammelt haben, genau diese Grenzbereiche erlebt haben, teilweise auch überschritten haben, ja, und deswegen haben wir ein ganz anderes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und das wird aber leider halt oft verwechselt mit Arroganz.
Du weißt halt, dass du in gewissen Situationen anders damit umgehen kannst, weil du es halt schon erlebt hast. Und alles, was man erlebt hat, ist nicht mehr so weit weg von einem. Gibt es einen Spruch, und bitte, das ist wirklich nur ein Spaß. Es hat irgendein deutscher Fußballfunktionär, glaube ich, gesagt, dem haben sie auch vorgeworfen, dass er so arrogant wirkt. Seine Antwort darauf war: Erfolg sieht nur von unten aus wie Arroganz. Spaß.
Aber das, was halt das Wichtige ist, ich glaube, dass wir alle im Grenzbereich leben. Ne? Und,
jeder in seinem eigenen.
Der macht halt den einen mehr Angst wie den anderen. Und ich glaube aber, dass man halt lernen kann, mit diesem Bereich umzugehen, ja, aber du kannst nur lernen, wenn du dich dort freiwillig hinbegibst. Ja. Also wir alle werden unfreiwillig in den Grenzbereich befördert, sei es jetzt die Pandemie gewesen, sei es jetzt gewesen die Teuerung oder was auch immer. Ja. Und natürlich haben die einen mehr Angst wie die anderen, ja. Aber Angst ist ja auch wieder ein sehr spannendes Thema, weil die Angst ist ja nur in unserer Fantasie und in der Zukunft. Im Unterschied dazu ist die Gefahr, weil die Gefahr ist ja im Hier und Jetzt und die ist real. Mhm. Ja. Und was ich halt dann noch immer sage, als drittes Wort, was extrem wichtig ist, ist der Respekt. Ja, weil wenn du Respekt hast vor einer Sache, dann hast du eben eine gute Vorbereitung. Dann schaust du dir eben das alles an, dann passt eben auch das Risikomanagement. und dass dann eben eine gefährliche Situation entsteht, ist natürlich viel geringer. Das Problem ist nämlich, dass wenn du Angst hast, ja, und man merkt es ja da zum Beispiel beim Tauchen sehr stark, ja, weil wenn du jetzt Flaschentauchen gehst, ja, und es kommt dann zu einem Tauchunfall, ist es immer so, dass du ein Problem hast beim Tauchen. Dieses Problem wird aber nicht gelöst. Daraus entsteht ein zweites, größeres Problem und das ist dann immer der Tauchunfall. Niemals das erste kleine Problem. Ja. Und wenn du jetzt aber eben gut trainiert bist, gut vorbereitet bist, ja, ruhig bleibst in eben dieser Situation, ja, und erst gar nicht von der Angst zur Panik kommst und du dieses Problem löst, dann kommt sie gar nicht zum Tauchunfall. Und das Spannende dabei ist, wie ich gelernt habe und das auch beobachtet habe, ist, wenn die Leute quasi sich dann mit dem Thema auseinandersetzen und dann wirklich trainieren, ja, dadurch gehen sie ja viel entspannter tauchen. Dadurch ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt das erste Problem auftritt, viel, viel geringer, als wenn du das nicht tust. Ja. Also mein großer Learning-Effekt war immer der, je besser die Vorbereitung ist, ja, desto weniger passiert überhaupt einmal was Negatives.
Das ist auch spannend, was du in einer von den vorigen Folgen gesagt hast, bei deinen Weltrekorden, dass du meistens weniger davor leistest, dass du die extreme Leistung dann erst beim Weltrekord bringst. Und ich glaube, das ist dann eine Strategie, die kann man anwenden, je nachdem vielleicht, wie viel Angst oder Furcht man vor einem Thema hat. Weil bei mir ist zum Beispiel der Fall, wenn mich was wirklich ängstigt, dann muss ich mich langsam darauf hintasten. Da verstehe ich, von Level zu Level und jedes Level mehrmals wiederholen, bis sich das normal anfühlt. Für mich war da zum Beispiel ein Thema, da habe ich gemerkt, dass das für mich außerhalb der Komfortzone ist. Kennst du das Red Bull Crash Test? Da gab es auch diesen Riders Cup und so, da fährst du über einen, wie kann man sich das am besten vorstellen? Im Prinzip ist es wie Skicross, nur mit Eislaufschuhen. Und ich bin immer nur in der Ebene Eis gelaufen und komme da dorthin zu einer Strecke, die mich weit überfordert hat und haben mir gedacht, so, ich fahre jetzt von oben bis unten runter. Mich hat es natürlich aufpackt bis zum geht nicht mehr, weil, und das ist spannend, wenn du Angst bekommst, funktioniert auch das Gehirn langsamer, du verkrampfst und ich würde so darauf runter reduzieren, dass der Kopf nicht mehr mitgekommen ist mit dem, was unter den Beinen passiert ist. Also die Bodenwellen sind schneller gekommen, als das Gehirn es verarbeiten konnte und das nur, weil irgendein Angstreflex da war, du verkrampfst und dann passiert genau das, wovor du Angst hast.
Genau.
Also eigentlich, man muss es schaffen, mit diesem Risikomanagement und dieser Vorbereitung die Angst so zu minimieren, dass du dich dann traust, das zu machen und du dabei, ich will jetzt nicht sagen, dass du dich wirklich wohlfühlst, weil bei vielen Sachen fühlt man sich nicht unbedingt wohl, aber dass man zumindest weiß, man kann mit der Situation umgehen, man weiß ungefähr, was auf einen zukommt. Man kann nicht sagen, man identifiziert das Risiko, dann versucht man Wege zu finden, das Risiko zu vermindern oder zu minimieren. Dann, ja, und dann gibt es eigentlich nur mehr das Risiko akzeptieren, wenn man sich entscheidet, etwas zu machen.
Genau. Und das ist ja das Wichtige ist, ja, weil sobald du wirkliche Angst hast, ja, hast du eine mentale Barriere. Mhm. Ja, und ich erlebe das halt auch bei meinen ganzen Freitagkursen immer, wo halt dann die Schüler kommen, ja, und das teilweise gar nicht wissen, ja, dass sie eigentlich Angst haben vom Wasser. Ja, und du siehst dann halt das sofort. Warum? Weil wenn ein Schüler zum Beispiel immer 38 Sekunden die Luft anhält, ja, ist das eigentlich unmöglich. Mhm. Das geht gar nicht. Ja. Also wenn ich mich jetzt hinlege oder irgendwie anderer und sagt, der will zweimal hintereinander 38 Sekunden die Luft anhalten, ohne dabei auf die Uhr zu schauen, ist es unmöglich. Weil einmal mag 36, einmal mag 40, also zweimal dieselbe Zeit ist unmöglich. Und oft habe ich halt wirklich bei 10.000 Schülern habe ich sicher schon 1.000 Mal gehabt, wo ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin immer auf die Sekunde genau die Luft anhält. 3-4 Mal hintereinander, das letzte Mal waren es glaube ich 48 Sekunden, aber wirklich 3-mal hintereinander. Das ist unmöglich. Dann weiß ich aber sofort, dass da was gerade schief läuft im Kopf, unter Anführungszeichen. Der taucht nicht auf, als der Körper verlangt. Ja. Jeder von uns kann locker 3-4 Minuten lang Luft anhalten. Das Problem ist eher, dass im Unterbewusstsein ein Film abläuft, der sagt, okay, pass auf, länger wie 48 Sekunden und wir sind tot. Mhm. Erinnert dich damals, das war irgendwie total unsexy, das will ich nicht noch einmal erleben. Dann frage ich die Teilnehmer, die sagen immer, nein, ich weiß von nichts. Am nächsten Tag ist dann der eine Schüler ihm gekommen und hat mir erzählt, dass seine Eltern ihm erzählt haben, dass er mit 2 Jahren bewusstlos im Pool gelegen ist. Mhm. Das Gehirn vergisst nichts. Ja? Also die Leute wissen oft gar nicht, dass sie untertaucht worden sind oder vielleicht einmal bei neu ertrunken sind oder was auch immer. Und jetzt halten sie die Luft an, ja, und auf einmal erinnert sich das Gehirn aber an damals. Und das Gehirn vergisst keine einzige Zeit, keine einzige Szene, nichts. Und jetzt sagt das Gehirn, du pass auf, damals, das war total unsexy, ja, also tauchst du jetzt bei 48 Sekunden auf. Das heißt, du siehst, dass das eigentlich nur eine mentale Barriere ist. Und das Spannende ist, dass ich es dann halt geschafft habe, mit gut zureden und erklären, ja, dass das eigentlich jetzt nur im Kopf ist, ja, und dass, wenn dann der Teilnehmer oder die Teilnehmerin nur eine Sekunde über diese Mauer geht, auf einmal diese Angst komplett weg ist, ja, und dieser negative Film gelöscht und überschrieben wird mit einer neuen Erfahrung. Ja, da siehst du eigentlich, dass eine einzige Sekunde die Angst sofort wieder auslöschen kann. Und für mich ist es ja so, dass ich glaube, also wir sind ja beide keine Psychologen oder haben das studiert oder sonst irgendwas, das sind wirklich nur unsere Erfahrungen, aber ich glaube, dass die Angst, die wir haben, egal welche Angst es ist, ja, nur aus zwei Ursachen da sein kann. Das eine ist selbst erlebt, das heißt in dem Fall, ich bin tatsächlich als Kind untertaucht oder ertrunken, ja, oder durch Erzählungen.
In beiden Fällen ist die Grenze im Kopf.
Und das ist nur im Kopf, ja, weil das eine, ich habe es erlebt, ja, und ich würde es nicht noch mehr erleben. Und das andere ist, ja, irgendwer hat mir erzählt, das kann gefährlich sein, also würde ich es auch nicht erleben. Ja. Beispiel, ja, und das finde ich mittlerweile wirklich schlimm, ja, sind zum Beispiel diese Märchen, der böse Wolf oder halt der weiße Hai, in meinem Fall ist natürlich eine super Katastrophe. Ja. Der Film ist rausgekommen, ja, die Leute sind damals nicht einmal mehr in einen See in Amerika schwimmen gegangen, weil sie Angst gehabt haben vor dem Hai. Was ist passiert? Eine Jagd auf die Haie, ja, dass sie mittlerweile kurz vorm Aussterben sind. Ja. Und eigentlich nur deshalb, weil die Leute, denen Medien glauben, dass Haie gefährlich sind.
Für den Ozean- und Haischutz das Schlimmste, was passieren konnte, der Film Der Weiße Hai.
Also ich muss ehrlich sagen, meine eigene Mutter geht nicht ins Meer schwimmen, ja, weil sie Angst hat vom weißen Hai. Ja, der erzählt mir noch immer, sie geht da rein, dann kommt im Kopf da ja, und sie dreht wieder um. Ja. Ich gehe seit Jahren freiwillig, ja, mit Tigerhaien, weißen Haien und sonstigen Haien tauchen und mache mit denen Selfies. Mhm. Ja. Das zeigt aber auf der anderen Seite, dass Angst nicht vererbbar ist, ja, sondern dass es halt einfach eine Summe ist aus Erfahrungen, die man selber gemacht hat oder eben erzählt hat. Und das Gute daran ist, dass ich davon überzeugt bin, wenn man diese Angst loswerden will, weil sie ja antrainiert ist, kann es ja auch wegtrainieren.
Du musst dich dieser Angst stellen.
Du musst sie nur stellen, genau. Und das eben überschreiben.
Das heißt, jeder, der Angst vor Haien hat, am besten mit Haien tauchen gehen und dann aber davor mit dir einen Kurs machen,
Weil
also, das ist der Punkt, man lernt, halt, wie man sich verhält in dieser Umgebung.
Genau, du musst halt schon Respekt vor der Sache haben, ja, und dir gescheit darauf vorbereiten. Ja, weil eben, wie du sagst, wenn du da einfach hinfährst und denkst, okay, Eislaufen kann ich eher wie ein junger Gott und dann fährt er das crasht Eis runter, ja, wird nicht funktionieren. Ja. Aber wenn ich mich darauf vorbereite, dann wird es eben schon funktionieren. Ja. Ja, und das ist halt schon der Unterschied. Ja. Und deswegen glaube ich halt persönlich, ist es extrem wichtig, dass immer mehr Leute anfangen, sie aus ihrer eigenen Komfortzone zu bewegen, ja, um eben diese Erfahrungen zu sammeln, weil diese Learnings, die ich dabei habe, und ich habe ja Learnings, weil ich es ja freiwillig mache, dann kann ich das auch viel besser analysieren, kann mit der Situation viel besser umgehen, kann ich das dann anwenden bei den Grenzbereichen, die unfreiwillig passieren. Ja, weil das Gehirn funktioniert immer gleich. Ja. Also mein Hirn funktioniert anscheinend anders wie deins, weil ich brauche halt, wie gesagt, immer diese Gewissheit, ich muss was tun, was ich vorher noch nie gemacht habe. Das hilft mir eben eine gewisse, nicht Grundangst, aber ich habe eine gewisse Grundanspannung, ja, weil ich weiß, ich muss was tun, was ich noch nie gemacht habe. Die hilft mir aber, dass ich mein komplettes Umfeld ausblenden kann. Andere Leute wiederum, ja, brauchen halt die Sicherheit, so wie du, okay, ich will jetzt 100 Meter weit tauchen, also muss ich 105 Meter im Training gemacht haben, weil ich weiß, Hackerl drunter, ich habe es ja eh schon einmal geschafft. Ne? Und deswegen glaube ich, ist es halt ganz wichtig, dass jeder rausfindet, wie sein eigenes Hirn funktioniert, weil dann gibt es auch die notwendigen Werkzeuge, um das quasi in die positive Richtung zu treiben. Ja? Ich finde diese Mentaltrainer total schlimm, die überall stehen und schreien, ihr müsst das machen und dann wird es erfolgreich. Das funktioniert vielleicht für dich, aber nicht für mich. Und für die anderen vielleicht auch nicht. Ja, das heißt, es gibt kein Universal-Geheimnis, das für alle zählt.
Es erfordert aber natürlich sehr viel Selbstreflexion, Ehrlichkeit zu sich selbst, dass man mal sich mit sich selbst beschäftigt und überlegt, okay, wovor habe ich wirklich Angst? Und dann muss man...
Da scheitern aber schon die meisten.
Da scheitern schon die meisten. Und dann ist halt der zweite Schritt, und das ist dann für mich Mut, wenn du das machst, wovor du Angst hast und nicht das machst, wovor ein anderer Angst hat. Für mich, ich habe letztens gesehen, irgendwo in den sozialen Medien einen Typen, der durch ganz enge Höhlen durchkriegst. Also wirklich, da passt gleich nicht mal mehr ein Blatt Papier durch. Das ist für mich die absolute Horrorvorstellung. Muss man halt auch wieder sagen, beim Thema Risikomanagement, wenn man was abwiegen möchte oder muss, zahlt sich das Risiko aus. Für mich zahlt sich das Risiko nie im Leben aus, in so eine Höhle rein, in eine Höhle und auch für mich die Hölle in dem Fall reinzukriechen, weil was habe ich davon? Und deswegen muss man sich auch, finde ich, immer überlegen, steht das Risiko in Relation zum Output, den ich bekommen kann? Macht es überhaupt Sinn? Möchte ich das machen? Ist das Ziel und der Traum groß genug, dass ich auch dann eben so viel Zeit investieren muss, um dieses Risiko zu minimieren? Weil das ist ja der Punkt, das machen wir ja. Wir bereiten uns über Monate oder Jahre teilweise auf Projekte vor, um dieses Risiko zu minimieren und am Tag X dann auch die Performance bringen zu können, weil wir wissen, dass wir es prinzipiell können. Ob das jetzt über die eine Strategie oder über die andere passiert ist, macht ja keinen Unterschied.
Genau.
Endergebnis ist genau das Gleiche.
Genau. Aber das war jetzt eigentlich ein schöner Punkt. Also ich glaube immer, wenn die Leute was erreichen wollen, ein Ziel, ein Traum, eine Vision, egal wie groß es ist, man muss sich eigentlich immer nur zwei Fragen stellen. Warum willst du das?
Und wie sehr?
Ja. Wenn du die zwei Fragen beantworten kannst, ja, und das Warum und das ist sehr groß genug ist, dann passiert etwas ganz Spannendes im Kopf, habe ich die Erfahrung gemacht. Du wirst von problemorientierten Denker zum lösungsorientierten Denker. Und dann ist es völlig wurscht, ja, wie lange dauert das bis zur Realisierung des Projekts. Ja, also ich habe dann auch die Ausdauer, wenn ich heute eine Idee habe und es dauert 10 Jahre, bis ich es dann umsetze, es ist mir völlig egal. Ich weiß, irgendwann wird es passieren, weil mein Warum und wie sehr groß genug ist. Ja, und dann fangst du eben an, nicht in Problemen zu denken, sondern du sagst, okay, das geht nicht, okay, was ist aber jetzt die Lösung? Und das, was ich heute erlebt habe, ist, dass das dann nicht nur im Sport funktioniert, sondern überall. Und wenn heute jemand zu mir herkommt und sagt, ich habe ein Problem, dann wäre er aggressiv. Weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir für jedes Problem eine Lösung haben. Und das ist auch so, glaube ich, eine ganz gute Schlussmessage, ja? Weil auch wenn ich mir jetzt anschaue, dass wir so viele Probleme haben auf unserem Planeten, ja? Sei es jetzt dann umwelttechnisch oder was auch immer, ich bin davon felsenfest überzeugt, ja, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt.
Und es gilt, die Lösungen zu suchen und sich nicht auf die Probleme zu versteifen.
Genau, also es ist jetzt dann auch mein Zugang, ja, und ich meine, jeder, der mich kennt, weiß es. Ja, ich bin wirklich Ozeanschützer und Planetenretter, ja, aber ich glaube nicht, dass die Lösung ist, sie da jetzt auf die Straße zu picken, ja, sondern es wäre viel intelligenter, die Zeit zu investieren, ja, in neue Technologien, in, dass man halt sich fortbildet, ja, dass man halt schaut, dass man selber das Problem löst. Ja. Weil das bringt mich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ja. Wir müssen endlich Eigenverantwortung übernehmen, egal in welchem Bereich. Ja, wir können nicht immer alles auf die Politik schieben, wir können nicht immer alles auf die Wirtschaft schieben. Ja.
Wir sind
und die müssen die Lösung präsentieren. Ja. Es ist zwar nett, wenn ich mich hinpicke und sage, die bösen Politiker, sorry, die Politiker werden es nicht lösen. Wir alle müssen es lösen. Ja, und das ist genau das, wo man denkt, wir müssen neue Denkrichtungen anstoßen.
Ich glaube, Eigenverantwortung wäre sowieso ein ganz eigenes Thema wieder für einen Podcast, weil ich glaube, wir sind beide sehr eigenverantwortlich und selbstständig und dann muss ich nochmal auf einen anderen Aspekt des Risikos zurückkommen. Ich glaube, viele beschäftigen sich immer nur mit der einen Seite des Risikos. Was, wenn ich das mache und das passiert? Und du musst aber auch das andere Risiko sehen. Was, wenn ich es nicht mache? Und ich ärgere mich mein ganzes Leben lang darüber, dass ich es nicht gemacht habe. Und das Risiko ist auch erheblich. Und das weiß ich aus Erfahrung von eben Olympia, den Traum nicht zu erfüllen, das Risiko, so einen Schmerz nochmal zu empfinden, will ich auch nicht eingehen. Da muss man halt abwägen, welches Risiko möchte ich lieber nehmen.
Genau, und das ist auch ganz spannend, ja, was das Thema Eigenverantwortung betrifft. Und da hast du vollkommen recht, da könnte man gleich einen eigenen Podcast dann draus machen. Bei mir war es so, ich habe mich mit 30 quasi selbstständig gemacht. Also meine Idee war immer die, schon mit 16, 17 herum, ich will Profi-Luftanhalter werden. Das ist ein Sport, der nicht einmal offiziell anerkannt ist in Österreich. Ja. Mhm. Ich habe dann alles unternommen, um irgendwann diesen Traum realisieren zu können. Ja. Also 13, 14 Jahre alles unternommen, dass das irgendwann einmal real wird. Ja. Und wie ich dann 30 war, habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Jeder hat gesagt, mach es nicht. Ja. Ich habe ein Haus gebaut, fremdfinanziert, super Idee, guten Job in der Bank aufgeben. Ja. Und jetzt wirst du einfach Luft anhalten und weißt gar nicht, wie du das Geld verdienen willst. Der einzige damals übrigens, der gesagt hat, mach es, Felix Baumgartner. Alle anderen haben gesagt, lass es bleiben. Meine Eltern, mein Bruder, alle, meine ganze Familie, meine Freunde, alle. Ich habe mir damals überlegt, okay, was wäre jetzt für mich aber in Wirklichkeit das Worst-Case-Szenario? Ich mache es funktioniert nicht, ich gehe wieder zurück in meinen Job, das ist mein Worst-Case-Szenario. Das heißt, ich kann das probieren, meinen Traum zu leben, und wenn ich scheitere, gehe ich halt zurück in das Leben, was ich jetzt habe. Aber das hätte ich ja, wenn ich es nicht probiert hätte, auch. Also was ist jetzt wirklich mein Verlust gewesen? Nichts. Und ich glaube, über diese Dinge müssen sich die Leute Gedanken machen. Nicht, naja, wenn ich es jetzt mache, ja, und die anderen haben recht, ich scheitere, dann bin ich ja ein Verlierer. Nein,
du bist ein Verlierer, nicht, wenn du es nicht probiert hast.
Genau, du bist ein Verlierer, wenn du es nicht probierst. Und deswegen, glaube ich, seid einfach mutiger.
Das Leben ist ein Risiko.
Traut euch mehr, ja, überlegt euch halt im Vorfeld, was kann wirklich passieren. Ja, und ihr werdet es merken. Und wenn man da offen und ehrlich zu sich selber ist, wie oft haben wir im Leben schon Angst gehabt vor Dingen, die dann nie eingetreten sind? Und das nächste Mal reden wir dann über die Eigenverantwortung, oder?
Genau, genau so machen wir es. Leben ist Risiko und man muss ein Risiko eingehen, um zu leben. Bis zum nächsten Mal.